Das Echo von Frida Kahlo erinnert sich. Pariser nennen sie Surrealistin. Doch die Kolibris und Dornen auf ihren Leinwänden sprechen eine Sprache, die älter ist als jede Theorie.
André schwenkt seine Zigarette vor meinem Gemälde wie ein Dirigent und die Pariser beugen sich vor, als enthülle er etwas Kostbares. Die Galerie in der Rue du Faubourg Saint-Honoré riecht nach Tabak und teurem Parfum, das Märzlicht dünn und grau durch die hohen Fenster, nichts wie das Gold von Coyoacan. Meine Bilder wirken beinahe anstößig an diesen blassen Wänden, all dieses Zinnoberrot und Azurblau schreit, wo alles andere flüstert. Verdammte Pariser, denke ich, und beobachte, wie ihre vorsichtigen Gesichter sich zur Wertschätzung arrangieren. Das automatische Unbewusste, verkündet Breton und deutet mit schwungvoller Geste auf den Affen, der auf meiner gemalten Schulter hockt. Das weibliche Mysterium Mexikos. Sichtbar gemacht. Sehen Sie, wie sie kanalisiert, was sie bewusst nicht wissen kann, diese seltsamen Gegenüberstellungen, die verwundeten Organe, die im Traumraum schweben. Eine Frau in Perlen murmelt etwas über das Fantastische. Ein Mann mit runder Brille untersucht mein Werk wie ein Entomologe, der eine unerwartete Spezies studiert. Jemand erwähnt Dalí. Meine Niere pocht. Sie schmerzt seit Tagen in dieser feuchten Kälte. Ich weiß bereits, dass etwas nicht stimmt, dass Paris mich krank macht auf Weisen, die über das bloß Seelische hinausgehen. Ich stehe neben dem Gemälde in meiner vollen Tehuana-Tracht, der schweren bestickten Huipil aus Yucatan, Jade an meiner Kehle, Zöpfe mit Garn und Blumen umwunden. In dieser Stadt der schmalen Silhouetten und gedämpften Farben nehme ich zu viel Raum ein. Das ist Absicht. Was keine Absicht ist, wie vollkommen Breton mich missverstanden hat. Er hat meine Symbole studiert, das muss ich ihm zugestehen. Er hat mit Interesse über sie geschrieben, sein Essay zeigt ernsthafte Auseinandersetzung, aber er liest sie in der völlig falschen Sprache. Der Affe, fährt er fort und wärmt sich an seinem Publikum, repräsentiert das Chaos des Unbewussten, die ungezähmten Kräfte, die die Zivilisation zu unterdrücken versucht. Der Affe war ein Geschenk von Diego, sage ich. Stille. Mehrere Köpfe wenden sich. Bretons Zigarette verharrt mitten in der Geste. Er lebt in meinem Garten in Coyoacan. Sein Name ist Fulang Chang. Ich halte meine Stimme ruhig, obwohl die Kälte in meine Wirbelsäule gekrochen ist und jedes Wort Kraft kostet. Wenn ich ihn male, male ich Diegos Schelmerei, seine warmen Hände, seine ständige Gegenwart selbst in seiner Abwesenheit. Es gibt daran nichts Unbewusstes. Ich habe ihn gewählt. Breton fängt sich geschmeidig. Natürlich, natürlich, aber symbolisch, die Transformation, die zwischen der persönlichen Referenz und der universellen Traumlandschaft stattfindet. Ich male keine Traumlandschaften. Die Frau in Perlen schaut, als hätte ich bei Tisch einen unschicklichen Laut von mir gegeben. Der Entomologe richtet seine Brille. Die surrealistische Methodik, sagt Breton und wendet sich nun an den Raum statt an mich. Erlaubt dem Künstler, unbewusstes Material zu kanalisieren, ohne »Ich kenne ihre Methodik«. Die Worte kommen härter heraus, als ich beabsichtige. Sie feiern das Zufällige, das automatische Schreiben. Den Cadavre exquis, das Bild eines jeden verbunden mit der Bedeutung eines jeden durch Zufall. Ich zeige auf den Kolibri in einem meiner Gemälde. Das ist Huitzilopochtli, der Kriegsgott. Der Kolibri, der stirbt und wiederkehrt. Aztekische Krieger wurden nach dem Tod zu Kolibris. Das wussten sie nicht, oder? Aber viele mexikanische Kinder wissen es. Es ist nicht zufällig, es ist nicht unbewusst. Es ist Vokabular. Die Galerie ist sehr still geworden. Paris im März, lerne ich, schätzt es nicht, korrigiert zu werden. Später, als die Sophistizierten zum Champagner und weg von meinen unbequemen Wahrheiten gedriftet sind, erscheint Marcel Duchamp an meiner Seite. Er bewegt sich anders als die anderen, keine theatralischen Gesten, keine Inszenierung. Sie haben André verstimmt, sagt er, nicht unfreundlich. Gut. Er lacht, leise, aufrichtig. Der Affe heißt wirklich Fulang Chang? Ja, Diego brachte ihn 1937 nach Hause. Ich studiere Duchamps Gesicht, seine Augen neugierig statt kategorisierend. Sie glauben nicht, dass ich Surrealistin bin. Ich glaube, es spielt keine Rolle, was ich glaube. Was glauben Sie? Die Frage hält mich an. Durch all das, die Briefe, die Katalog-Essays, Bretons Verlautbarungen über meinen Platz in seiner Bewegung, hat niemand gefragt, was ich über meine eigene Arbeit denke. Ich glaube, ich male meine Wirklichkeit, sage ich langsam. Keine Träume. Niemals Träume. Er wartet. Er hat eine Stille, die Breton völlig fehlt. Erzählen Sie mir vom Affen, sagt er. Nicht, was bedeutet er, als könnte man Bedeutung wie Erz aus dem Gestein gewinnen, sondern warum haben Sie ihn gewählt? Wissen Sie, was ein Ex Voto ist? Ein Retablo? Er schüttelt den Kopf. Kleine Gemälde, meist auf Blech. In mexikanischen Kirchen findet man Hunderte davon. Menschen, die Unfälle überlebt haben, Krankheiten, Katastrophen. Sie malen, was geschah, danken der Jungfrau für ihre Rettung und hängen das Bild an die Kirchenwand. Ich berühre meine Jadekette und denke an Coyoacán. Ehrlichkeit über Eleganz. Dokumentiere, was geschah, dann lebe weiter. Und das ist es, was Sie tun? Dort habe ich die Methode gelernt. Als ich 18 war, hat mich eine Straßenbahn beinahe getötet. Brach meine Wirbelsäule, mein Becken, durchbohrte mich. Ich deute. Meine Mutter hängte einen Spiegel über mein Bett, während ich heilte. Ich hatte nichts zu tun, als monatelang mein eigenes Gesicht zu betrachten. Zu lernen, wer diese Fremde war, die der Unfall aus mir gemacht hatte. Ich sehe, dass er zuhört. Anders als die anderen. Nicht wartend, selbst zu sprechen, sondern aufnehmend. Die Ex-Votos lehrten mich, dass Katastrophe gemalt werden kann, ohne überwunden zu werden. Diese anonymen Maler verwendeten so leuchtende Farben, dass sie Mitleid verweigerten. Ich wende mich meinen Gemälden an der Wand zu. Aber das Vokabular, die Symbole für das, was ich in meinem Körper weiß, das habe ich Stück für Stück aufgebaut. Wir gehen gemeinsam durch die Ausstellung. Meine Gemälde hängen neben präkolumbianischen Objekten, die Breton geliehen hat. Tonfiguren, Masken, Obsidianklingen. Die Anordnung suggeriert Verwandtschaft. Primitives Mexiko, naive Frida, Kunst, die aus dem unbewussten Boden der neuen Welt aufsteigt. Aber ich kenne diese Objekte. In Mexiko-Stadt, erzähle ich Duchamp, gibt es einen Markt namens La Lagunilla, nachdem ich aus den Vereinigten Staaten zurückgekommen war, nachdem ich halte inne. In Detroit, in jenem Krankenhausbett, malte ich die Schwangerschaft, die ich verlor, während draußen amerikanisches Feuerwerk explodierte. Die roten Fäden, die meinen schwebenden Körper mit allem verbanden, was mir genommen worden war. Die Orchidee, die Diego mir gab. Der Fötus, klein und vollkommen in seiner Unvollständigkeit. Nach Detroit fand ich auf diesem Markt eine Frau aus Ton. Eine Fruchtbarkeitsfigur, vielleicht 1000 Jahre alt. Ihr Bauch schwellend von Schwangerschaft, ihre Hüften breit, ihr Körper ohne Scham gezeichnet. Und Sie haben sie gekauft? Ich habe sie erkannt, so wie man Verwandte erkennt, die man noch nicht getroffen hat. Ich halte vor meinem Selbstporträt mit dem Affen. Sagen Sie mir, was Sie sehen. Duchamp betrachtet es sorgfältig. Symmetrie, sagt er. Die Tiere im Gleichgewicht, die Symbole im Gespräch. Ja. Endlich jemand, der schaut, bevor er verkündet. Der Affe, Leben, Zärtlichkeit, Diego, die Blätter, die lebendige Welt, die uns hält. Wenn ich Dornen male, meinen sie Christi Krone, ja, aber auch Autosacrificio, Selbstopferung, die alten Blutopfer. Das Blutlassen, das unsere Vorfahren mit ihren Göttern verband. Beide Traditionen. Beide. Nicht durcheinandergebracht, gewählt. Weil beide wissen, was Blut bedeutet. Weil ich aufwuchs und beide Sprachen sprach. Ich berühre das Glas, wo die Bilder der Wunden leuchten. die katholische Dornenkrone und das aztekische Blutopfer, das persönliche Symbol und das Symbol, das jeder bereits kennt. Wenn ich Dornen male, wenn ich Wunden male, erfinde ich keine Fremdartigkeit. Ich sage etwas, das meine Großmutter verstehen würde, das die anonymen Maler der Ex-Votos verstehen würden, das jeder verstehen würde, der je geblutet hat. Duchamp schweigt einen Moment. Also wenn André es automatisches Unbewusstes nennt, versteht er gar nichts. Meine Symbole wiederholen sich, weil sie bedeuten. Der Affe erscheint in Gemälde um Gemälde, immer Diego. Die Wirbelsäule erscheint, weil meine noch immer gebrochen ist, immer gebrochen sein wird. Ich kann Ihnen die Röntgenbilder zeigen. Ich wechsle ins Spanische, ohne es zu wollen. Yo no sueño. Pinto lo que es. Sie malen, was ist, wiederholt er und versteht. Ich male, was ist, was diesem Körper widerfahren ist, was dieser Körper weiß. Ich deute auf die Ausstellung rings um uns, meine leuchtenden Leinwände, die alten Tonfiguren, alles etikettiert mit Mexique, als erklärte das Wort irgendetwas. Breton glaubt, ich kanalisiere Chaos, aber Chaos ist das, was er feiert, das Zufällige, das Beiläufige, die unbewusste Unordnung. Ich feiere kein Chaos, ich verwandle es. In was? In Kohärenz, in Vokabular, in eine Mythologie, die die zerbrochenen Stücke zusammenhält. Ich blicke auf mein gemaltes Gesicht, das von der Wand zurückstarrt, die Dornen und der Kolibri und die wachenden Tiere. Es formt sich ein Gemälde in meinem Kopf, etwas über Dualität, über die Selbste, die ich enthalte, zwei Figuren vielleicht. Aber ich kann nicht beschreiben, was ich noch nicht gemacht habe. Polaritäten, sagt er. Gehaltene Polaritäten. Nicht aufgelöst, nicht zerstört. Gehalten im selben Rahmen, im selben Körper. Die Wunde und die Schönheit im selben Bild. Der Tod und das Leben auf demselben kleinen Stück Blech. Ich fühle mich plötzlich erschöpft, diese Kälte, dieser Schmerz in meiner Niere, diese ganze beschissene Stadt. Das ist es, was die Surrealisten nicht verstehen. Sie wollen die Gegensätze im Krieg. Ich will sie verheiratet. Am nächsten Morgen, bevor ich Paris endgültig verlasse, kehre ich in die Galerie zurück. Sie ist jetzt leer, Champagnergläser weggeräumt, Sophistizierte zerstreut in ihre Salons und Manifeste. Meine Gemälde hängen noch immer an den blassen Wänden. All dieses Zinnoberrot und Gold wartet auf Käufer, die sie nach Hause nehmen und sich fragen werden, was die seltsame Mexikanerin meinte. Ich stehe vor dem Selbstporträt. Der Louvre will der Rahmen. Sie werden mich zur ersten mexikanischen Künstlerin des 20. Jahrhunderts in ihrer Sammlung machen. Ein Triumph, ja, aber nicht der, den sie sich vorstellen. Sie kaufen nicht meine Träume, sie kaufen meine Wirklichkeit. Sie können es Surrealismus nennen, wenn sie wollen. Ich weiß, was ich male. Keine Träume, niemals Träume. Die einzige Wirklichkeit, die ich habe, dieser Körper, diese Geschichte, diese Wahrheit. Es fügt sich zusammen, klar wie etwas, das ich immer gewusst habe. Meine Symbole sind keine Zufälle. Sie sind Entscheidungen, die wiederkehren, weil Bedeutung wiederkehrt. Wenn ich den Affen male, male ich Liebe, die Unfug treibt. Wenn ich meine gebrochene Wirbelsäule male, male ich, was die Röntgenbilder zeigen. Und was jeder Mensch erkennen würde, der sich je durch Schaden hindurch aufrecht gehalten hat. Symbole, die nichts bedeuten, können niemanden nach Hause tragen. Meine tragen mich. Die anonymen Maler der Ex-Votos verstanden, du dokumentierst deine Katastrophe in Zinnoberrot und Gold, und indem du sie dokumentierst, bietest du sie jedem an, der je ähnlich leiden wird. Maria Luisas Pferd warf sie ab im Jahr 1892, und als ich von meinem Krankenbett aus 1926 auf ihre gemalte Qual starrte, wurde ihr Leiden zu meinem, wurde zu dem von jedem, das Persönliche und das Kollektive verbunden durch ehrliches Zeugnis. Meine Großmutter, woher auch immer in Oaxaca sie kam, würde erkennen, was ich male. Die Methode, das Halten der Gegensätze. Für eines bin ich dankbar. Die Begegnung mit Bretons wunderschönem Missverständnis zwang mich, Worte zu finden für das, was ich immer gewusst habe. Meine Symbole bilden eine kohärente Mythologie, persönlich, ja, aber verwurzelt in etwas Älterem und Weiterem als jedem einzelnen Leid. Diese graue Stadt kann ihre surrealistischen Manifeste behalten. Ich lasse Paris hinter mir wie einen bösen Traum, den ich nie gemalt habe. Denn ich male keine Träume. Ich male, was wirklich ist.
Das Echo verklingt. Das Echo lebt weiter auf agoracosmica.org, eine lebendige Bibliothek, mit der du sprechen kannst. Dort kannst du selbst mit 30 Stimmen der Geschichte sprechen, die Fakten und Hintergründe entdecken und unsere Bildungsplattform erkunden. Wir sind ein kleines Non-Profit. Wir nutzen synthetische Stimmen, damit diese Geschichten kostenlos bleiben ohne Werbung und dich in mehreren Sprachen erreichen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, erzähl jemandem davon, und eine Bewertung hilft anderen, sie zu finden.